RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Abend. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf vorrangige Projekte bis zum Sommer geeinigt. Bundeskanzler Merz sagte, vor allem die Wirtschaft brauche Planungssicherheit. Bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen sollen deshalb schnell beschlossen werden, ebenso wie Bürokratieabbau und niedrigere Energiepreise. Außerdem will die Koalition die notwendigen Gesetze für das staatliche Infrastrukturpaket in Höhe von 500 Milliarden Euro verabschieden. Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Die Verteidigungsminister beider Länder haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung, so Merz.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Die Ukraine wird bei der Produktion weitreichender Waffensysteme von Deutschland unterstützt. Mit den Waffensystemen könne die Ukraine auch gegen militärische Ziele in Russland vorgehen. Russland hat der Bundesregierung daraufhin Kriegstreiberei vorgeworfen. Für das ARD-Studio Moskau, Björn Plaschke.
Dmitri Peskow äußerte sich, der Sprecher des Kreml. Deutschland und Frankreich konkurrierten um einen Meistertitel. Wer schafft es besser zu provozieren? Und die ukrainisch-deutsche Übereinkunft sei eine Behinderung der Friedensbemühungen.
Nach einem brutalen Geldtransporterüberfall im März hat die Berliner Polizei jetzt 4 junge Tatverdächtige festgenommen. Dazu wurde mit 130 Einsatzkräften eine Razzia in Lichtenberg und Neukölln durchgeführt. Die Männer sollen in der Marzahner Chaussee auf die gepanzerte Fahrerkabine eines Geldtransporters geschossen und 2 Millionen Euro gestohlen haben. Berlins Bildungssenatorin Günther Wünsch ist gegenüber einem pauschalen Handyverbot an Schulen skeptisch. Es gelte das im Schulgesetz verankerte Prinzip der Eigenverantwortung, das teilte ein Sprecher der Bildungsverwaltung mit. Ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen, könne jede Schule eigenständig regeln. In Brandenburgs Grundschulen sollen Handys ab dem nächsten Schuljahr aus dem Unterricht verbannt werden. Mobiltelefone müssen dann vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggelegt werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Nachts bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 11 bis 8 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 18 und in Cottbus 16 Grad. Morgen Sonne und Wolken im Wechsel und meist trocken. Maximal 18 bis 20 Grad. Am Freitag viele Wolken mit etwas Regen. Im Tagesverlauf zunehmend sonnig. Am Samstag ein Mix aus Sonne und Wolken und nur leichte Schauer oder Gewitter. Die Zeit 22:03.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Staus und Behinderungen haben wir aktuell auf der A3 Hamburg Richtung Köln zwischen Idstein und Limburg Süd. 7 Kilometer Stau. Die A4 Chemnitz Richtung Dresden zwischen Bebersdorf und Wilsdruf 3 Kilometer Stau. Weiter auf der A4 Chemnitz Richtung Erfurt zwischen Merane und Schmölln Sperrung nach einem Unfall. Die A7 Fulda Richtung Würzburg zwischen der Raststätte Utrichshausen West und Bad Brückenau-Volkers 6 Kilometer Stau. Auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim Süd und Ost 4 Kilometer stockend. Auf der A8 München Richtung Salzburg zwischen Bad Aibling und Achenmühle 8 Kilometer Stau. Die A20 Lübeck Richtung Rostock zwischen Bobitz und Wismar Mitte 3 Kilometer Stau. Die A30 Rheine Richtung Osnabrück ist zwischen Laggenbeck und Osnabrück-Hellern gesperrt, hier 6 Kilometer Stau. A40 Essen Richtung Duisburg, Sperrung bis kommenden Dienstag früh zwischen Essen-Ost und Essen-Huttrop. Die B96 Stralsund-Altefähr, hier ist die Rügenbrücke in beiden Richtungen gesperrt. Und die A659 Weinheim Richtung Viernheim ist zwischen Viernheim-Ost und Viernheimer Kreuz gesperrt. Trotz allem, wo es geht, eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Und die kommt vom NDR aus Hamburg. Am Mikrofon ist Marius Zegrisch. Schönen guten Abend. In Berlin, da galt heute Sicherheitsstufe 1. Der ukrainische Präsident Zelensky war in der Stadt, um sich mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Merz zu treffen. Dabei ist es vor allem um weitere Militärhilfen für Kiew gegangen, die der Kanzler fortsetzen und ausbauen will, wie er sagte. Insgesamt 5 Milliarden Euro stellt Berlin der Ukraine in Aussicht. Außerdem wollen beide Länder eine Absichtserklärung unterzeichnen, die Beschaffung weitreichender Waffensysteme regeln soll. Wie der Tag des ukrainischen Präsidenten in Berlin verlaufen ist, das fasst Benjamin Großkopf zusammen.
Vierter Besuch in Berlin und ein neuer Gastgeber.
Lieber Volodymyr, sehr herzlich willkommen in Berlin im Bundeskanzleramt.
Sie duzen sich, schütteln sich fest die Hände zur Begrüßung, umarmen sich aber nicht. Dies ist ein besonderer Gast, das ist Friedrich Merz anzumerken, der sofort den Bogen schlägt von der Ukraine nach Deutschland.
Die Menschen in der Ukraine halten seit mehr als 3 Jahren dem russischen Angriffskrieg stand. Sie verteidigen ihr Leben, ihr Land und unsere gemeinsame Freiheit.
Empfang mit militärischen Ehren. Zelensky steht stramm. Merz dreht oft den Kopf. Waren Vorgänger Scholz und Zelensky beide 1,70 Meter groß und damit buchstäblich auf Augenhöhe, geht der Ukrainer Merz mit seinen 1,98 Meter gerade mal bis zur Schulter. Augenhöhe herrscht trotzdem, das merkt man. Zum Beispiel, als bei der Pressekonferenz die Übersetzung ukrainisch-deutsch ausfällt.
I think translation is not working. German technology.
It's okay. It's okay. Deutschland.
Ja, Deutschland.
Die Botschaft dieser Panne, wir verstehen uns auch so.
Drei Friedrich.
Lieber Friedrich.
Ja. Drei Friedrich.
Inhaltlich treffen Zelensky und Merz relativ weitreichende Vereinbarungen. Deutschland wird die Ukraine in der Waffenproduktion unterstützen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Das heißt, Deutschland liefert nicht den sogenannten Taurus, also Marschflugkörper, die eine Reichweite von etwa 500 Kilometern haben. Aber es hilft der Ukraine auch im Land selbst, zumindest ähnliche Waffen zu produzieren.
Gehen Sie davon aus, dass die Weigerung der russischen Seite, Gespräche zu führen, die Weigerung, einen Waffenstillstand einzuhalten, jetzt wirklich Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen ziehen wir jetzt jeden Tag.
Merz verweist außerdem auf die Vorbereitung eines weiteren Sanktionspaketes, auf diplomatische Bemühungen, die trotz gegenwärtiger Erfolglosigkeit weiterliefen, und auf neue Finanzhilfen für die Ukraine. Dass all das eine Provokation für Russland ist, das weiß Merz. Wenig später reagiert auch die russische Regierung und wirft ihrerseits Deutschland Kriegstreiberei vor. Und auch Wladimir Selenskyj rückt bei aller Freundschaft und Dankbarkeit, die er gerade Deutschland ausdrückt, nicht von weitergehenden Wünschen ab.
Stärkere Sanktionspakete, man kann damit das Ende des Krieges herbeiführen. Und weitreichende Waffen, die in Deutschland produziert werden und in anderen Ländern. Natürlich brauchen wir diese Waffen und werden dieses Thema diskutieren.
Dass dies ein besonderer Staatsbesuch ist, sieht und hört man. Hubschrauber kreisen, auf den umliegenden Dächern stehen Scharfschützen. Etwa 2400 Polizisten sind im Einsatz. Einer durchpflügt den Spreebogen beim Kanzleramt auf dem Jetski. Was von dem Besuch bleibt, bei dem Zelensky auch noch Bundespräsident Steinmeier und deutsche Wirtschaftsvertreter trifft? Ein klares Bekenntnis zur deutsch-ukrainischen Partnerschaft, eine ziemlich neue Form genau dieser Partnerschaft und viele Ankündigungen, die in den kommenden Wochen, das wissen Merz und Zelensky, hinterfragt und überprüft werden.
Soweit Informationen über das Treffen in Berlin. Aber wie geht's weiter? Und ist das genug? Darüber hat Birgit Langhammer vom NDR gesprochen mit der grünen Politikerin Sarah Nanni. Sie ist die verteidigungspolitische Sprecherin ihrer Partei. Und die erste Frage an Sie: Wie stehen denn die Grünen jetzt zum Kurs von Kanzler Merz?
Ich glaube, es war erstmal gut, dass Friedrich Merz einige Sachen auch angekündigt hat. Die Zusammenarbeit mit der ukrainischen Industrie insbesondere ist der richtige Weg. Das hätte auch die letzten Jahre durchaus mehr passieren können. Und auch der Wunsch, dass man von deutscher Seite aus versucht, Nord Stream 2 zu verhindern, ist erstmal richtig, auch wenn ich mir schon da etwas klarere Sprache gewünscht hätte. Was allerdings offen bleibt, ist, was jetzt genau gemeint ist mit den weitreichenden Waffen aus ukrainischer Produktion, also die auch mit deutscher Unterstützung weiter gebaut werden soll. Das klingt erstmal nach einem Durchbruch. Ich weiß aber nicht, welches System da gemeint ist. Und wenn man dann dazu sagt, dass es keine Reichweitenbegrenzung mehr gibt, dann stimmt das natürlich auch nicht, weil jedes System hat ja einfach eine technische eigene maximale Reichweite. Und das würde mich brennend interessieren, wie hoch die ist.
Es geht natürlich aber auch immer darum, schon gleich mitzudenken, wie das Ganze wohl im Kreml diskutiert wird. Und das war ja, glaube ich, auch immer ein großer Punkt, dass man eben die Ukraine zwar unterstützen möchte, auf der anderen Seite aber eben nicht ins Visier von Moskau kommen will. Jetzt hören wir heute schon gleich, Deutschland sei ein Kriegstreiber und mit diesen Zusagen würden Friedensverhandlungen untergraben. Kann man das so lesen?
Also die Einschätzung, die Sie wiedergegeben haben, die der ehemalige Bundeskanzler Scholz ja insbesondere hatte, die habe ich nie geteilt. Ich glaube, wenn man sich auf dieses Spiel einlässt, dass Russland einem diktiert, wie man die Ukraine unterstützt und wie nicht, dann kann man nur verlieren. Und natürlich wird es Putin nicht gefallen, wenn der Westen die Ukraine stärker und auch besser unterstützt und vor allem auch dauerhaft. Denn er will diesen Krieg ja gewinnen gegen die Ukraine. Und das kann er nicht, solange der Westen an der Seite der Ukraine steht. Deswegen wird er weiter drohen. Putin hat sich den Rest von Europa ja schon längst zum Feind gemacht. Also da ändern unsere Lieferungen auch nichts mehr dran. Woran sie was ändern, ist an der Frage, ob die Ukraine als Staat überleben kann. Das machen diese Lieferungen jetzt deutlich wahrscheinlicher.
Sagt Sarah Nanni, die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen.
Die Meinung.
Seit gerade mal 3 Wochen ist Friedrich Merz Kanzler und seit seinem ersten Amtstag mittendrin in der Weltpolitik. Natürlich auch heute beim Besuch des ukrainischen Präsidenten. Die Erwartungen an den neuen Mann im Kanzleramt sind hoch und für einen Neuling an der Regierungsspitze erfüllt Merz sie gar nicht mal so schlecht, meint unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte in seinem Kommentar.
Zauderer, Ankündigungskanzler, dieser Friedrich Merz will gerade beweisen, dass er das Gegenteil ist. Jeden Tag, so hat er heute in Berlin verkündet, werde es Konsequenzen für Russland geben, für dessen militanten Revisionismus, für das tägliche Bombengewitter, für Putins Verhöhnung von jedem diplomatischen Bemühen. Zauderer, dass Deutschland jetzt auf deutschem und ukrainischem Boden weitreichende Raketensysteme für und von der Ukraine bauen und finanzieren will, lässt aufhorchen. Es ist mehr als nur ein bloßes »Wir stehen an eurer Seite«. Dass die Ukraine weiter den Taurus will, dass auch ein Teil der Kanzlerpartei weiter nach dem Taurus ruft, sicher keine große Überraschung. Aber dass Deutschland jetzt zusammen mit der Ukraine einsteigt in eine neue Form der militärischen Kooperation, Motto, dann bauen wir uns die Raketen eben selber, ist es schon. Merz, der Außenkanzler in Ausbildung, hat eines schnell begriffen. Konkrete Hilfe ist wichtig, aber symbolische Bilder eben auch. Für Selenskyj wie für ihn. Dass der Ukrainer mitten im massivsten russischen Bombardement seit Kriegsbeginn das Land verlässt und nach Deutschland kommt, sagt eben auch etwas aus. Selenskyj setzt auf diesen Friedrich Merz, den er in seinen 3 Wochen als Kanzler jetzt 3-mal getroffen hat. Merz, der Zauderer? Er kündigt die Wiederaufnahme deutsch-ukrainischer Regierungskonsultationen an, organisiert eine Industriekooperation für die Zukunft einer Ukraine jenseits des Krieges und er sagt militärische Hilfe zu. Aber ein Zauberer ist dieser Merz deshalb noch lange nicht. Der Bundeskanzler, der übrigens auch ein emotionaler Bauchmensch ist, der anders als der kühle Scholz manches aus der Emotion heraus sagt und auch entscheidet. Das kann wie im Fall Israel gut gehen, das kann wie bei seiner Bemerkung über die Aufhebung von Reichweitenbeschränkungen für deutsche Waffen Probleme machen. Dass der Kanzler übrigens ausdrücklich das persönliche Engagement des amerikanischen Präsidenten in Sachen Ukraine lobt, es ist wohl nicht mehr als die verbale Vorbereitung auf einen schwierigen Antrittsbesuch von Merz in Washington. 2 Herzen schlagen in der Brust dieses Außenkanzlers in Ausbildung. Da ist das Transatlantische. Das aber muss seit dem Irrlicht Trump im Weißen Haus täglich massive transatlantische Herzrhythmusstörungen aushalten. Und da ist das Herz des überzeugten Europäers Friedrich Merz, der immerhin geschafft hat, was der besonnen kühle Hanseat Scholz nie zu Wege brachte. Frankreich, Großbritannien, Polen und eben dieses Deutschland als funktionierende Herzkammer Europas zu einen. Nichts kommt von selbst und nur weniges von Dauer. Deshalb besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will. Das hatte Willy Brandt einst den Sozialisten dieser Welt zugerufen. Heute könnte es für alle europäischen Freunde der Ukraine gelten. Besinnt euch auf eure Kraft. Merz hat damit angefangen. Vieles unfertig, manches nur symbolisch, aber es ist ein Anfang, ein guter. so wie der Antrittsbesuch Selenskis heute in Berlin.
Die Meinung von Georg Schwarter aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die Zeit jetzt, es ist 22.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Dazu begrüßt Thomas Hollmann im Studio. Erst Silber und jetzt auch noch Gold. Carina Schönmeier hat bei der Tourneem in Leipzig den Mixteam-Wettbewerb gewonnen. Zusammen mit Timo Eder ließ die Bremerin im Finale das Duo aus Großbritannien hinter sich. Schönmeier war zuvor schon mit der Frauenmannschaft Zweite geworden.
Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass es jetzt so gereicht hat. Ich hätte gedacht, es wäre knapp daneben, aber wir haben es knapp geschafft und das macht mich unheimlich stolz. Und ich bin einfach nur froh, wie gut wir das zusammen hinbekommen haben. Wir waren echt ein gutes Team und es war wirklich wunderbar. Die Stimmung war richtig krass.
Wir hatten also am Anfang beide ein Gerät, das wir beide gut können und auch recht sicher können. Deswegen sind wir dann in die zweite Runde gekommen. Dann hatten wir beide ein sehr starkes Gerät und haben es dadurch ins Goldfinale geschafft. Ja, dann hat es am Ende geklappt und von der Taktik hat alles gepasst.
Es war auf jeden Fall ein sehr spannender Wettkampf und ich habe mit Timo schon beim Arthur Gander Cup geturnt. Deswegen war es ein sehr gutes Zusammenarbeiten und ich habe mich wirklich gefreut. Es war richtig cool hier.
Zwei Medaillen für Carina Schönmeier. Auf vier Medaillen bringt es Moritz Wesemann bei der Europameisterschaft der Wasserspringer. Der Hallenser wurde zum Abschluss der Wettkämpfe in der Türkei Dritter vom 3-Meter-Brett. Zuvor hatte Wesemann zwei Gold- und eine Silbermedaille gewonnen. Tennis, der eine weiter, die andere raus. Das ist die gemischte deutsche Tagesbilanz bei den French Open. Während für Eva Lys das Turnier zu Ende ist, steht Daniel Altmaier in der dritten Runde. Aus Paris, Guido Ringel.
Wind, Regen, Sonne, alles dabei am Mittwoch in Paris, aber Daniel Altmaier ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Es hat gereicht für den Deutschen, für den Sieg gegen den Tschechen Kopriva. Mit Geduld und Konzentration in den wichtigen Phasen. Vier lange Sätze, fast 3,5 Stunden Spielzeit, aber letztlich konnte sich das etwas variablere und druckvollere Spiel von Altmaier durchsetzen. Gefeiert von vielen deutschen Fans auf einem Außenplatz konnte der 26-Jährige schließlich die Arme hochreißen und den Erfolg genießen. Altmaier steht mal wieder in der dritten Runde von Paris. Eva Lys dagegen hat dieses süße Gefühl des Sieges verpasst. Enttäuschender Auftritt der Hamburgerin. Nach zwei schlaffen Sätzen war Schluss. Die deutschen Ergebnisse sind aber eher eine Randnotiz, wenn er im Einsatz ist. Superstar Carlos Alcaraz. Er ist der große Favorit auf den Titel in diesem Jahr und hat mit nur ganz leichten Problemen im Match gegen den Ungarn Marojan den Sieg erreicht. Der Spanier steht in der nächsten Runde.
Morgen steht dann wieder Alexander Zverev auf dem Platz. Gegen den Weltranglisten 88. Jesper de Jong aus den Niederlanden ist er der klare Favorit. Und der Hinweis schon einmal, wir werden auch morgen live aus Paris berichten. Abschließend noch eine Meldung vom Handball. Dieser Erfolg kommt zu spät für den ersten VfL Potsdam. Der bereits als Absteiger feststehende Bundesligist hat heute seinen ersten Auswärtssieg eingefahren. In Hannover gewann der Tabellenletzte 27-26. Und soweit der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und wir beginnen mit einem Ausblick, der viele jetzt schon besorgt, nämlich mit der Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin. Das ist eines der größten Infrastrukturprojekte in Deutschland. Dafür soll die gesamte Strecke ab August für 9 Monate gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet, aber inzwischen üben die Länder Kritik. Unser Reporter Kaveh Koroshi mit den Einzelheiten.
Die Totalsperrung trifft auch Gleise, auf denen Regionalbahnen rollen. Viele Orte werden damit komplett vom Bahnverkehr abgeschnitten sein. Zum Beispiel Wittenberge in der Prignitz. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Doch Pendler, die bislang von Wittenberge zum Berliner Hauptbahnhof etwa 50 Minuten brauchen, wären nach dem jetzigen Konzept viel länger unterwegs, rund 3 Stunden. Viele, die in Wittenberge arbeiten, wohnen in Berlin, sagt Bürgermeister Oliver Herrmann. Er fürchtet, die könnten sich dann aber nach einem neuen Job umschauen.
Es gibt schon auch Hinweise darauf, dass gerade hochqualifizierte Fachkräfte, Ingenieure im Bahnwerk also selbst bei der Bahn selbst, wir haben ein großes Bahnwerk hier, oder eben auch Ärzte dann eben überlegen, ob sie das auf sich nehmen oder ob sie nicht doch sich anders orientieren.
Die Bahn erklärte auf Anfrage schriftlich, die Reisenden blieben mobil. Es würden 170 Busse zum Einsatz kommen, die täglich 86.000 Kilometer zurücklegen werden. Die betroffenen Bundesländer sind dennoch nicht überzeugt. In einem Brief an das Bundesverkehrsministerium haben sich nun 7 Landesverkehrsministerien zu Wort gemeldet, darunter auch aus Berlin und Brandenburg. Sie fordern vom Bundesverkehrsminister Schnieder, die Deutsche Bahn muss zu einem angemessenen Schienenersatzverkehr verpflichtet werden und der Bund soll das Geld dafür bereitstellen. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums wies den Vorwurf zurück. Die Finanzierung erfolge auf der gesetzlichen Grundlage und die sieht vor, dass der Bund 40% übernehme. Die Länder tragen 50% der Kosten und die Bahn 10%.
Die Länder sind in die Erarbeitung dieser Ersatzverkehrskonzepte explizit eingebunden. Man wird hier alles tun, um die Auswirkungen dieser Bauarbeiten für die Menschen in der Umgebung so gering wie möglich zu lassen.
Doch nicht nur der Schienenersatzverkehr steht in der Kritik. Es wird auch befürchtet, dass die Modernisierung der Strecke zu kurz kommt. Neue Technik, etwa bei der Zugsicherheit, soll teilweise erst nachträglich in den 2030er Jahren eingebaut werden.
Ab August also 9 Monate Totalsperrung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg. Kavi Koroschi über die lauter werdende Kritik. Wer schwarz arbeitet, dem geht es nicht unbedingt um das schnelle Bargeld auf die Hand. Viele würden gerne legal arbeiten, aber der Arbeitgeber oder die Lebenssituation machen das schwer möglich. Auf diese Probleme soll der Aktionstag Schwarzarbeit in Brandenburg aufmerksam machen. Zoll- und kommunale Behörden statteten unangekündigte Besuche ab, um Täter zu finden, aber eben auch um aufzuklären. Ein Fokus liegt dabei auf Barbershops, deren Zahl immer mehr zunimmt. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat sich umgehört.
In Deutschland müssen auch Inhaber eines Barbershops einen Meisterbrief vorweisen oder eine gleichwertige Qualifikation, wenn dort Haare geschnitten werden. Das hat René Land, Bereichsleiter Gewerbe bei der Stadt Cottbus, gemeinsam mit anderen Behörden am Aktionstag Schwarzarbeit kontrolliert.
Insgesamt haben wir bei der Kontrolle zumindest festgestellt, dass wir in Cottbus keine illegale Beschäftigung hatten. Wir haben tatsächlich in Cottbus 2 Geschäfte geschlossen, weil die hygienischen Zustände katastrophal waren. Die Geschäfte sind mittlerweile wieder auf, weil die Missstände beseitigt wurden. Aber so weit gehen wir tatsächlich, wenn wir solche Kontrollmaßnahmen durchführen.
Auch der Potsdamer Barbershop von Shadi Al-Shaher bekam im Rahmen des Aktionstages unangekündigten Besuch. Zum Glück gab es nichts zu beanstanden, sagt Shaher.
Komm her, so alles, Kontrolle, alles. Aber alles okay, aber ich bin, ja, alles gut.
Die Anerkennung ausländischer Abschlüsse oder überhaupt der Erwerb eines Meisterbriefes sei für die meist nicht-deutschen Betreiber von Barbershops eine große Hürde, so René Land. Denn in der Regel wollten diese legal arbeiten und einfach ihr Geld verdienen.
Wir müssen den Leuten auch eine Perspektive geben, aus meiner Sicht. Denn wenn wir nach Recht und Gesetz vorgehen, dann schließen wir die alle, über kurz oder lang. Ja, also wir werden in der Intensität der Kontrollmaßnahmen definitiv nicht wegrücken. Aber es gibt andere Zugangsmöglichkeiten, wo wir aus meiner Sicht tatsächlich Möglichkeiten schaffen können, den Migranten eine legale Art des Tätigwerdens zu ermöglichen.
Denn die Nachfrage sei da und die handwerklichen Fähigkeiten oft auch. Auch Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretärin Friederike Haase sieht Möglichkeiten, in diesem Bereich nachzusteuern. Gleichzeitig müssten sich die Betriebe aber über die Vorgaben informieren.
Dieses Thema des In-Arbeit-Bringen von Menschen, die eben von außerhalb, insbesondere aus Drittstaaten, zu uns kommen, spiegelt sich auch da wieder. Man hat es ja sonst immer nur in diesem Bereich Arbeitsaufnahme in Abhängigbeschäftigung. Nein, es ist natürlich auch in dem selbstständigen Bereich. Und hier sind wir auch in engen Abstimmung mit den Kammern. Und wir versuchen eben wirklich über das Thema auch Förderung von Abschlüssen, von Nachholen von Abschlüssen, von Anerkennung von Abschlüssen hier zu helfen.
Shadi Al-Shaher würde in seinem Potsdamer Barbershop gern auch neue Mitarbeiter ausbilden. Doch bisher scheut er die dafür nötige Bürokratie.
Der Aktionstag Schwarzarbeit aus Potsdam, das Landespolitikreporterin Amelie Ernst. Handy und Schule, meistens ist das keine gute Kombi. Die Smartphones lenken ab, Lehrerinnen und Lehrer nervt das schon seit langem. Brandenburg hat jetzt entschieden, ab kommendem Schuljahr sind an den Klassen 1 bis 6 Handys verboten. Das hat Bildungsminister Freiberg von der SPD heute bekannt gegeben. Wie diese Entscheidung in den Schulen und bei Eltern ankommt, das fasst RBB24-Reporter Toni Schmidt zusammen.
Praktiziert wird ein handyfreier Unterricht schon an vielen Schulen, meist jedoch nach Gusto der jeweiligen Leitung und Lehrerschaft und mit mehr oder minder aktiver Mitsprache der Eltern. Jetzt wird das Handyverbot an Brandenburgs Grundschulen Pflicht. Die Kinder sollen maßvoll an die digitale Welt herangeführt werden und die Vermittlung von Medienkompetenz stehe im Vordergrund, heißt es aus dem Potsdamer Bildungsministerium. Elternvertreter begrüßen die Entscheidung. Steffen Keller vom Kreiselternrat Ostprignitz-Ruppin.
Handys an den Schulen ist eben nach wie vor, gerade an den Grundschulen, sehr problembehaftet. Wir haben dazu auch bei uns im Kreiselternrat eine Tagung durchgeführt, haben eine Umfrage abgehalten und da war das Ergebnis sehr klar. Bei den Grundschulen darf das Handy nicht an die Schule, beziehungsweise darf, stimmt so nicht ganz. Es gehört grundsätzlich nicht zur Schule, aber die Lehrer haben im Ausnahmefall die Möglichkeit, das natürlich freizugeben. Wenn es also im Unterricht Sinn macht, das private Handy zu nutzen, dann dürfen die Lehrer das und das finden wir auch absolut korrekt.
Auch die GEW, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, begrüßt, dass es jetzt einheitliche Regeln zum Handyverbot gibt. Sie die Entscheidung aber auch als, Zitat, Nebelkerze, die von tiefergehenden Problemen ablenkt. Und die Umsetzung ab September? Einfach nur konsequent machen, rät Hanna Kapp, Leiterin der städtischen Bruno-Bürgel-Schule in Potsdam.
Wir haben es bereits in der Hausordnung festgelegt, dass die Kinder keine Handys dabei haben dürfen, beziehungsweise nicht anhaben dürfen. Was immer möglich ist, wenn sie fragen, dass sie es anmachen und ihre Eltern anrufen, wenn es da einen Bedarf gibt. Zum Beispiel, wenn sie nach der Schule was klären möchten, bevor sie in den Hort gehen. Bei Klassenfahrten etc. sind Handys auch verboten und wir fahren da eigentlich recht gut damit.
Positive Reaktionen kommen auch aus Berlin-Wilmersdorf. Je älter die Schüler, umso wichtiger wird ihr Handy in ihrem Alltag. Deshalb werden am Friedrich-Ebert-Gymnasium die Handys vor dem Unterricht abgegeben und im Sekretariat verwahrt. Schulleiter Marc-Thomas Bock.
Wir haben eine Plus-Minus-Liste gemacht und die Minus-Liste bei Handygebrauch ist ellenlang. Mein Vorschlag wäre tatsächlich eine einheitliche Regelung für ganz Berlin. Die einzige Ausnahme, Handys zu benutzen, wäre tatsächlich mit einem gezielten pädagogischen Konzept in Unterrichtsstunden, wo dann meinetwegen eine Unterrichtseinheit mit Handys, mit Recherche und so weiter stattfinden sollte. Ansonsten, wir sind wirklich der festen Überzeugung, brauchen Handys in der Schule nicht zu sein, muss ich einfach so sagen.
Soweit, so einfach umgesetzt, in Eigenverantwortung der Schule. Und genau das ist die Marschroute von Bildungssenatorin Günther Wünsch. Die CDU-Politikerin lässt über ihren Sprecher mitteilen.
In Berlin gibt es kein landesweites Verbot für die Nutzung von Handys an Schulen. Vielmehr gilt das schulgesetzlich verankerte Prinzip der Eigenverantwortung. Jede Schule kann selbst regeln, ob und in welchem Umfang Handys mitgeführt oder genutzt werden dürfen.
Die Schulsenatorin warnt vor, so wörtlich, allzu einfachen Lösungen für komplexe Fragen.
Debatte um ein Handyverbot an Schulen. Die Informationen von Toni Schmidt. Und jetzt noch zu einem legendären Bau, zum Freizeit- und Erholungszentrum Kurz Fez in der Berliner Wuhlheide. Der weitläufige Komplex wurde 1979 eröffnet, also in der DDR. Und er gilt als ikonisch für die DDR-Architektur. Deswegen jetzt Denkmalschutz. Mehr von rbb-Reporterin Kirsten Buchmann.
Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler, SPD, nennt das Gebäude ein Juwel der DDR-Architektur mit Elementen, die über den damaligen Zeitgeist hinausgingen.
Insofern ist es auch ein Beispiel dafür, dass auch in solchen Systemen wie der DDR sich Freiräume entwickeln können, auch bei der Architektur.
Jugendstaatssekretär Falko Lieke, CDU, sagt, das Gebäude sei 1979 als FDJ-Pionierpalast eingeweiht worden. Viele seien von Kindheit an mit ihm verbunden. In der Nachwendezeit sei es komplett neu entwickelt worden zu einem lebendigen Lern- und Bildungsort sowie einem Ort der Demokratieförderung. Ein Beispiel dafür sei die Veranstaltung Fez City.
Wo Kinder quasi den Bürgermeister stellen oder die Bürgermeisterin, den Finanzsenator, die Finanzsenatorin, also quasi den Senat abbilden und wie eine richtige Stadt sozusagen leben mit einer Bank, mit Lebensmittelmärkten.
Das alles geschieht in und um das rund 46 Jahre alte Gebäude, das von dem Architekten Günter Stahn entworfen wurde. Landeskonservator Christoph Rauhut sagt, es sei unter anderem die Materialwahl, wie die Lärchenholzfassade, die eine damalige Auseinandersetzung der Architektur mit dem finnischen Architekten Alvar Aalto zeige. Das sei in der DDR durchaus so gewollt gewesen, um sich im Reigen der internationalen Gemeinschaft präsentieren zu können.
Der Charakter des Gebäudes als ein internationales Prestigeprojekt untermauert auch der zweigeschossige Bereich für Kosmonautik. Hier war ein Raumfahrtsimulator untergebracht, der im Beisein von Sigmund Jähn, dem ersten deutschen Raumfahrer, eingeweiht wurde.
Zum Fields gehören außerdem Veranstaltungssäle sowie ein Sportbereich mit Schwimm- und Sporthalle. Der Denkmalschutz hat nun für das Fields zur Folge, dass mögliche Baumaßnahmen künftig mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt werden müssen.
Das Fields in der Wohlheide steht also jetzt unter Denkmalschutz, Kirsten Buchmann informierte. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze, auch auf inforadio.de.
Infonacht. Nachrichten.
Um 22.30 Uhr mit Katja Kindermann. Die schwarz-rote Regierungskoalition will die Wirtschaft zügig wieder in Schwung bringen. Bundeskanzler Merz sagte nach dem ersten Treffen im Koalitionsausschuss, dass in den nächsten Monaten etwa Steuererleichterungen auf den Weg gebracht werden sollen. Finanzminister Klingbeil versprach spürbare Veränderungen für die Bürger.
Uns war das gemeinsam wichtig, dass 3 Wochen, nachdem jetzt alle in den Ämtern noch in der Regierung sind, dass jetzt richtig Tempo reinkommt und dass dieses Tempo auch bis zum Sommer genutzt wird, damit alle merken, es ändert sich etwas in unserem Land. Wir wollen eine Koalition der Möglichmacher sein. Das ist wichtig und wir wollen, dass alle, ich habe es gerade gesagt, schnell auch Verbesserungen sehen im Alltag, im Beruf, in ihrer Region. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, auch, dass wir jetzt schnell zur Entscheidung kommen, damit Stimmung im Land sich verändert und damit alle auch spüren, die Arbeitsplätze sind sicher. Und wir stärken den Zusammenhalt, den wir in diesem Land dringend brauchen.
Finanzminister Klingbeil. Bundesaußenminister Wadephohl hat heute bei seinem Antrittsbesuch in Washington seinen US-Kollegen Rubio getroffen. Im Mittelpunkt des Treffens standen unter anderem die bilateralen Beziehungen und die Unterstützung der Ukraine angesichts des russischen Angriffskrieges. Aus Washington Björn Dahke.
Deutschland und die USA seien sich einig, Putin muss an den Verhandlungstisch gezwungen werden, auch mit Sanktionen. Die EU bereitet ein weiteres Sanktionspaket vor und auch im US-Kongress sollen mehr als 80 Senatoren dazu bereit sein. Was der US-Außenminister darüber denkt, ist nicht zu erfahren. Eine gemeinsame Pressekonferenz gibt es, wie in Washington üblich, nicht. Bei Wadephohls Begrüßung vor den Kameras ignoriert Rubio alle Fragen. So bleibt auch unklar, ob die USA und Deutschland gegenüber der israelischen Regierung mit einer Stimme sprechen.
Russland hat inzwischen vorgeschlagen, am kommenden Montag die direkten Verhandlungen mit der Ukraine fortzusetzen. Tagungsort solle wieder Istanbul sein, erklärte der russische Außenminister Lavrov. Seine Seite habe bereits ein Konzept vorgelegt. Die russische Delegation wolle Kiew nun ihre Position zu den Grundursachen der Krise darlegen. Moskau und Kiew hatten Mitte Mai in Istanbul erstmals seit 2022 wieder direkte Verhandlungen geführt. Einziges Ergebnis war der Austausch von jeweils 1000 Gefangenen. Einen Tag nach den Tumulten nahe einem Verteilzentrum für Hilfsgüter im Gazastreifen haben Palästinenser ein Lagerhaus des UN-Welternährungsprogramms gestürmt. Dabei sollen 2 Menschen in der Menge erdrückt worden sein, 2 weitere starben an Schussverletzungen. Erst gestern hatte eine Menschenmenge ein neues Zentrum für die Verteilung von Hilfsgütern außerhalb von Rafah im Süden des Gazastreifens überrannt. Das Wetter in Deutschland. Nachts überwiegend trocken bei 13 bis 5 Grad. Morgen meist trocken, im Südosten einzelne Schauer, im Nordwesten später Regen bei 15 bis 23 Grad. Am Freitag im Norden und Nordosten Schauer, sonst freundlich bei 17 bis 29 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Um 22.33 Uhr erstmal mit einer Gefahrenmeldung für die A21 Bargteheide-Kiel. Bitte Vorsicht hier in beiden Richtungen zwischen Bad Segeberg Nord und Wahlstedt. Hier sind Kinder mit einem Fahrrad auf der Fahrbahn. Nochmal die Warnung für die A21 Bargteheide-Kiel zwischen Bad Segeberg Nord und Wahlstedt. Sind Kinder mit einem Fahrrad auf der Fahrbahn. Staus und Behinderungen haben wir auf folgenden Strecken. A3 Frankfurt Richtung Köln. Zwischen Idstein und Limburg Süd laufen Aufräumarbeiten, deswegen hier 7 Kilometer Stau. Die A4 Dresden Richtung Görlitz. Zwischen Weißenberg und dem Tunnel Königshainer Berge gibt es 6 Kilometer stockenden Verkehr. Nochmal die A4 Chemnitz Richtung Erfurt. Die ist zwischen Merane und Schmölln nach einem Unfall gesperrt. Auf der A7 Fulda Richtung Würzburg zwischen der Raststätte Utrichshausen West und Bad Brückenau-Volkes 6 Kilometer Stau. Der Grund dafür sind Bauarbeiten. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim Süd und Pforzheim Ost 4 Kilometer Stop and Go. Auf der A8 München Richtung Salzburg zwischen Bad Aibling und Achenmühle Baustelle darum hier 8 Kilometer Stau. A30, Rheine Richtung Osnabrück. Die Autobahn ist zwischen Laggenbeck und Osnabrück-Hellern gesperrt. Hier laufen Bergungsarbeiten, aktuell 6 Kilometer Stau. Es wird gebaut auf der A40, Essen Richtung Duisburg, und zwar zwischen Dreieck Ost und Essen-Hotrop. Deswegen ist die Autobahn bis Dienstag früh gesperrt. A659, Weinheim Richtung Viernheim, zwischen Viernheim Ost und Viernheimer Kreuz, ist Wasser auf der Fahrbahn, und zwar so viel, dass die Autobahn deswegen gesperrt werden musste. Und ebenfalls gesperrt ist auf der B96 Stralsund Alte Fähr die Rügenbrücke. Hier laufen Bergungsarbeiten. Die Sperrung gilt für beide Richtungen. Bitte besondere Vorsicht. Wo es geht, eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Marius Zekri. Schönen guten Abend. Welche Rolle spielt Russland im Ukraine-Krieg? Die Antwort auf diese Frage ist für viele Menschen und auch für viele Regierungen klar. Das Land ist der Aggressor. Es hat die Ukraine ohne Grund völkerrechtswidrig angegriffen. Moskau selbst sieht das natürlich ganz anders. Man sei benachteiligt, man werde ausgeschlossen, heißt es häufig aus dem Kreml. Und ja, natürlich, man wolle eine friedliche Lösung und auch ein Waffenstillstand sei denkbar. Aber diesen Worten lässt Wladimir Putin und lassen seine Helfer nie Taten folgen. Stattdessen versuchen sie, das Bündnis der westlichen Staaten, die sich gegen Russland positionieren, zu spalten. Über die Taktik Moskaus jetzt mehr von Björn Blaschke.
Laut Verteidigungsministerium in Moskau wurden vergangene Nacht annähernd 300 Drohnen aus der Ukraine abgefangen. Gegen derlei Angriffe müsse sich Russland verteidigen, so die Propaganda des Kreml. Rechtfertigung auch dafür, dass ukrainische Städte bombardiert werden und das in einem Ausmaß, das auch US-Präsident Donald Trump jüngst meinte, Russlands Wladimir Putin sei verrückt geworden. Moskau jedenfalls sei an einer diplomatischen Lösung interessiert, wie Außenminister Sergei Lavrov erst heute wieder betonte. Übrigens möchte ich sagen, dass wir der ukrainischen Seite viele Jahre lang vor und nach dem Beginn der speziellen Militäroperation immer angeboten haben und weiterhin anbieten, alle Probleme durch Dialog und Diplomatie zu lösen. Sich friedliebend geben und gleichzeitig bombardieren. Einerseits. Andererseits der Versuch, die USA und Europa weiter zu entzweien. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Wir sehen, dass sich eine große Zahl von Medien de facto an einer Kampagne beteiligt, die auf die Störung des Friedensprozesses abzielt. Deren Ziel ist, die Amerikaner auf jede erdenkliche Weise dazu zu bringen, neue Sanktionen einzuführen. Spaltpilze ausbringen und sich selbst als friedenswillig darstellen. Psychologische Kriegsführung Moskaus. Da kam es gerade recht, dass Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, die Reichweitenbegrenzung deutscher Waffen im Ukraine-Krieg sei aufgehoben. Widersprüche vom Koalitionspartner SPD. Ein gefundenes Fressen für Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Merz hat alle ziemlich weit in die Irre geführt, wenn nicht sich selbst. Denn jemand aus der deutschen Regierung hat dem Bundeskanzler widersprochen, dass es gar nicht so sei und es keine Erlaubnis gegeben habe. Aber er, Merz, beharrt darauf, dass die Entscheidung gefallen sei und die Ukraine die Erlaubnis erhalten habe, Russland auch im Hinterland anzugreifen, ohne Rücksicht auf Entfernungen. Für Moskau besonders wichtig, den Spaltpilz in die deutsche Gesellschaft tragen. Die werde ja bei allem übergangen, meint zumindest die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Sie, Merz und sein Stellvertreter sollten sich in erster Linie mit den deutschen Bürgern beraten und sie fragen, muss das gemacht werden oder nicht? Kommt von einer Person des russischen Systems, das ja nicht gerade für seine Debattenkultur bekannt ist. Der russischen Gesellschaft versuchte Außenminister Lavrov derweil erneut klarzumachen, dass angesichts der Reichweitendebatten im Westen einmal mehr russische Einigkeit gefordert sei. Europa wolle unter dem Banner des Narzissmus, das die Ukraine gehisst habe, gegen Russland vorgehen. Und vom deutschen Regierungschef zu hören, dass Deutschland die Position der führenden militärischen Kraft in Europa wiedergewinnen werde. Nun wissen Sie, da wir erst vor kurzem den 80. Jahrestag der Niederlage des Hitler-Nazismus gefeiert haben, ist das ziemlich symptomatisch. Die Menschen lernen wahrscheinlich nichts aus der Geschichte. Die russischen Propagandisten jedenfalls haben aus der Geschichte eines gelernt, sich alles irgendwie zurechtzubiegen, so sehr es auch quietscht.
Soweit Informationen aus unserem Studio für Russland in Tiflis von Björn Blaschke.
Wirtschaft.
Der Mai ist ein Monat, in dem es traditionell gute Nachrichten vom Arbeitsmarkt gibt. Aber dieses Mal fällt der Frühjahrsaufschwung in Deutschland, auf den so viele gehofft hatten, deutlich schwächer aus als erwartet. Trotzdem hat es bei der Vorstellung der aktuellen Arbeitslosenzahlen in Nürnberg am Ende auch eine beruhigende Botschaft gegeben, und zwar für die Beitragszahler. Mehr dazu jetzt von Birgit Habrath.
Andrea Nahles nutzt gerne Bilder, wenn sie sich als Chefin der Bundesagentur für Arbeit zu einem Problem äußert, mit einem kurzen Wetterbericht.
Der Arbeitsmarkt bekommt nicht den Rückenwind, den er für eine Trendwende bräuchte. Es ist deshalb im Sommer mit tendenziell steigender Arbeitslosigkeit zu rechnen.
Auch wenn die Zahl der Arbeitslosen von April auf Mai um 12.000 auf 2.919.000 gesunken ist und die Arbeitslosenquote leicht auf 6,2%, im Jahresvergleich gab es knapp 200.000 Menschen mehr ohne Job in der Statistik. Das ist für einen Mai der schlechteste Wert seit langem.
Die seit 3 Jahren andauernde Wellblechkonjunktur, die uns ständig kleine Auf- und Abs beschert, schafft hier nicht genügend Impulse.
Trotzdem gibt es mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Einige Firmen stellen also doch noch ein. Viele suchen weiterhin Fachkräfte, finden sie aber nicht. Nahles präsentierte heute auch eine Liste der sogenannten Engpassberufe, also Jobs, in denen es lange braucht, um sie besetzen zu können. Die Bundesagentur kommt auf 163, von der Pflegekraft bis zur Berufskraftfahrerin und dem Berufskraftfahrer. Auch die Zahl sank konjunkturbedingt um 20, zeigt aber weiterhin das große Problem vieler Unternehmen bei der Suche nach qualifiziertem Personal. Von Mischmasch spricht Nahles und meint damit, dass einerseits qualifizierte Kräfte fehlen.
Auf der anderen Seite finden viele arbeitslose Menschen ohne eine Berufsausbildung, also mit geringer Qualifikation, kaum mehr passende Arbeitsplätze.
Was tun? Weiterbilden und hierfür auch Gelder einsetzen. Nächste Woche will Nahles im Haushaltsausschuss des Bundestages sich dafür stark machen, dass gerade die Jobcenter, die Langzeitarbeitslose betreuen, dringend mehr Mittel bekommen. Was der Arbeitsmarkt aus Sicht der Agenturen aber vor allem braucht, ist ein Impuls für die Betriebe, Investitionsanreize und ein Ende des Zollstreits.
Wir merken schon, dass diese Unsicherheit, die da entsteht, auch zu Planungsunsicherheit führt. Und Planungsunsicherheit führt zu Investitionszurückhaltung. Und Investitionszurückhaltung ist auf keinen Fall gut für den Arbeitsmarkt.
Die Diskussion darüber, ob die Deutschen nun zu wenig arbeiten, die geht für Nahles am eigentlichen Problem vorbei. In Deutschland arbeiten im Vergleich zu viele Kräfte in Teilzeit, gerade Frauen.
Wenn wir es schaffen könnten, beispielsweise von einer kleinen Teilzeit auf eine vollzeitnahe Teilzeit zu kommen, das sind gut qualifizierte Leute, die vielleicht schon im eigenen Betrieb sind. Insoweit ist das der Hauptfokus, auf den sich Deutschland hier konzentrieren sollte.
Das richtet sich an die Regierung in Berlin. Für die hat Nahles aber auch eine beruhigende Nachricht parat. Trotz angespannter Finanzlage muss der Beitrag von 2,6% in die Arbeitslosenversicherung nicht angehoben werden.
Soweit Informationen von Birgit Habrath aus Nürnberg. Das Thema Arbeit beschäftigt ja auch die Bundespolitik gerade. Schließlich hat Kanzler Merz gerade gefordert, dass wir alle mehr arbeiten sollen. Dazu gleich in ungefähr 3 Minuten ein Gespräch mit DGB-Chefin Jasmin Fahimi hier in der ARD-Infonacht.
Zwischen Hamburg und Haiti.
Für mich war das sehr überwältigend alles. Heiraten am Strand, ganz was anderes.
Auf Mauritius wird so mancher Traum wahr.
Also wir haben zwischen Las Vegas und hier entschieden, aber nach dem freundlichen Telefonat mit Eva war es für uns klar.
Also erstmal würde ich sagen, dass eine Hochzeit auf Mauritius deutlich billiger ist als eine Hochzeit in Deutschland. Weil die Paare, die hier hinkommen, sagen, okay, sie kombinieren die Hochzeit mit den Flitterwochen.
Um dann einfach mal abzutauchen. Aber Vorsicht.
You don't always have to dive deep to push your limit.
Man darf nicht zu tief tauchen, nicht sein Limit vergessen. Das hatten wir im Kopf, als wir zum ersten Mal zu einem Wrack tauchten.
Auf dem Meeresgrund findet sich Geschichte.
Die wichtigsten Fundstücke, die wir dort gefunden haben, sind Sklavenmedaillen. Das bedeutet, während die Sklaven auf dem Schiff waren, hatten sie um Hals Medaillen mit einer Nummer. Weil es war zu kompliziert, den Namen zu geben. Dann haben sie einfach eine Nummer gegeben.
Zwischen Hamburg und Haiti. Jederzeit in der ARD-Audiothek.
Es ist jetzt 22.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vis-à-vis.
Im Studio Clemens Schulze. Willkommen. Patrick Wittenberg ist seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender des Stromversorgers EDIS in Fürstenwalde. Damit ist er für den größten Teil des Stromnetzes in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zuständig. In der Region boomen die erneuerbaren Energien. Deren Wachstum müsse mehr im Sinne des Netzes erfolgen, sagt der Manager, der zuvor unter anderem Wesernetz in Bremen leitete. RBB-Redakteur Andreas Oppermann hat mit Patrick Wittenberg gesprochen.
Herr Wittenberg, Sie sind Vorstandsvorsitzender der EDIS in Fürstenwalde, sind als Stromversorger für einen Großteil Brandenburgs verantwortlich und Mecklenburg-Vorpommerns und haben maßgeblich damit zu tun, all die erneuerbaren Energien, die hier in der Region produziert werden, auch an den Mann zu bringen. Was ist dabei das größte Problem?
Und wir haben sehr viele erneuerbare Energien, die an unser Netz angeschlossen sind. Derzeit rund 16 Gigawatt an installierter Leistung. Und wir haben einen Verbrauch zur Spitzenzeit von rund 2,3 Gigawatt. Das heißt, wir haben eine deutliche Überspeisung. Wir produzieren also mehr Energie, als wir in unserer Region benötigen. Und dafür brauchen wir eine Menge Netzausbau. Wir haben unsere Investitionen in den vergangenen Jahren deutlich nach oben gefahren. Wir kommen vor 5 Jahren von Investitionsvolumina von rund 150 Millionen Euro. Im letzten Jahr haben wir 300 Millionen Euro in die Netze investiert. Und die Tendenz ist da deutlich steigend.
So, und jetzt will die neue Bundesregierung die Netzentgelte abschaffen oder stark reduzieren. Löst das bei Ihnen Panikattacken aus?
Nein, das tut es nicht. Und ich glaube, die Bundesregierung möchte auch die Netzentgelte nicht abschaffen. Aber es ist richtig, dass wir mit dem Blick nach vorne ein besseres Augenmerk auf die Kosteneffizienz der Energiewende setzen. Das haben wir in den letzten Jahren, dort hatten wir einen Rahmen, in dem das nicht ganz so der Fall war. Wir haben in den letzten Jahren einen starken Anschubsprozess für die Energiewende, für die erneuerbaren Energien gehabt. Das hat auch sehr gut funktioniert, nämlich genau die 16 Gigawatt sind so zustande gekommen. Es ist jetzt aber klug und auch richtig, dort genau hinzuschauen, wie wir die Systemkosten der Energiewende gut im Griff behalten. Und was ich verstanden habe und was ich derzeit höre von der neuen Bundesregierung, möchte sie genau diesen Weg gehen.
Das heißt aber, wenn Netzentgelte reduziert würden, dass Sie weniger Einnahmen hätten. Sie sind ja de facto diejenigen, die mit diesem Geld das Netz zur Verfügung stellen, das benötigt wird. Wo müsste dann das Geld herkommen?
Ich glaube, klar ist, dass wir weiterhin deutliche Investitionen in die Infrastruktur Deutschlands benötigen werden. Das ist auch klug und das ist auch richtig. Wir müssen uns aber Gedanken machen, wie können wir den Netzausbaubedarf auf das notwendige Minimum reduzieren. Das heißt, wir haben einen Netzausbaubedarf, aber dieser muss bestmöglich gering gehalten werden. Was da zum Beispiel helfen würde, sind Allokationssignale für erneuerbare Energien. Das soll heißen, dass erneuerbare Energien gerade dort installiert werden, an denen Netzkapazität noch zur Verfügung ist, beziehungsweise der Netzausbau in einer sehr absehbaren Zeit dann auch wirklich erfolgen kann. Ein anderes Beispiel ist, dass wir den Prozess des Ausbaus des Netzes maßgeblich beschleunigen. Wir haben hier sehr komplexe und langwierige Genehmigungsverfahren. Dort müssen wir ran, um möglichst zügig die Netzkapazität dann auch zur Verfügung stellen zu können.
Das heißt aber auch, dass man eigentlich vor allem da aktiv werden müsste, wo sie es aktuell nicht sind, in Bayern, in Baden-Württemberg, in anderen Regionen, wo massiv Strom benötigt wird, wo diese 16 Gigawatt an erneuerbaren Energien auch tatsächlich ankommen. Können Sie da als Unternehmen einen Beitrag leisten oder liegt das komplett außerhalb Ihrer Verantwortung?
Ja, das heißt vor allem, dass Erneuerbare dort installiert werden, wo sie noch aufgenommen werden können. Ich hatte von den 16 Gigawatt heute gesprochen. Wir haben derzeit Anträge für weitere 220 Gigawatt an erneuerbaren Energien an unserem Netz auf dem Tisch liegen. Wir wissen, die werden nicht alle kommen. Da sind teilweise Doppel- und Dreifachzählungen dabei. Aber lassen Sie davon 10% oder 15% kommen, dann haben wir einen weiteren Wachstum bis hin zu 45 Gigawatt an unserem Netz. Und das ist volkswirtschaftlich effizient abbildbar. Dementsprechend gibt es auch in unserem Netzgebiet und auch in unseren Bundesländern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, durchaus Regionen, an denen noch Kapazität zur Verfügung steht. Das heißt, dort sollte es allokiert werden. Und natürlich, wenn man über die Landesgrenzen hinausschaut, muss man sich insgesamt Gedanken machen, ob insbesondere an den Stellen, an denen die Energie auch benötigt wird, dass dort weitere Anreize geschaffen werden.
Inzwischen wird auch sehr stark darüber gesprochen, dass die erneuerbaren Energien im System verkraftbar sein müssen. Das heißt ja, wenn man das weiterdenkt, dass man den Strom, den man produziert, vor allem auch erstmal irgendwo speichern können muss, um ihn dann abzurufen, wenn man ihn benötigt. Steigt die EDIS selber in das Energiespeichergeschäft ein?
Nein, die EDIS wird das nicht machen, aber Sie haben natürlich recht, dass wir uns zur Systemverträglichkeit einfach Gedanken machen müssen. Das heißt, Anlagen, die an unser Netz angeschlossen werden, müssen systemdienlich bzw. netzdienlich ausgerichtet sein. Und ein Punkt dabei sind ganz klar Speicher. Aber auch Speicher können aus einer Netzsicht sehr positiv wirken, wenn sie netzdienlich, systemdienlich eingesetzt werden. Sie können aber auch netzbelastend wirken, wenn sie rein marktwirtschaftlich eingesetzt werden. Und was wir momentan sehen, wir haben sehr viele Speicheranfragen, rund 40 Gigawatt an Speicheranfragen allein in unserem Versorgungsgebiet. Diese werden aber alle rein marktdienlich betrieben. Das heißt, es wird ein Arbitragehandel stattfinden. Das ist das Geschäftsmodell dahinter. Ich speichere ein bei sehr geringen Energiekosten, speichere aus bei sehr teuren Energiekosten. Damit verdient man Geld. Das ist aber nicht unbedingt netzdienlich.
Was würden Sie dann als die bessere Lösung ansehen, wenn es nicht nur rein betriebswirtschaftlich gedeckt werde? Wie würden dann die Investoren trotzdem auf ihre Gewinne kommen?
Naja, wir brauchen ein Modell, in dem die Netzdienlichkeit einen Wert hat. Soll heißen, wenn ich einen Speicher an eine gewisse Stelle ins Netz integriere, muss für den Speicherbetreiber es wirtschaftlich sein, diesen Speicher im Sinne des Netzes zu betreiben. Und damit muss er das Geld verdienen. Das haben wir heute nicht. Diese Möglichkeit gibt es heute nicht, beziehungsweise nur im sehr geringen Umfang. Und dementsprechend ist der Rahmen noch nicht vorhanden. Und dementsprechend steigen Speicherbetreiber da auch nicht drauf ein.
Ist das etwas, was im Koalitionsvertrag steht?
Also vieles, was wir derzeit von der neuen Regierung sehen und was auch im Koalitionsvertrag steht, kann wirklich in eine gute Richtung gehen. Dort sind Themen wie Synchronisation von erneuerbaren Energien und Netzausbau verankert. Dort ist das Thema Netzdienlichkeit und Systemdienlichkeit von Anlagen verankert. Und unter diesen Überschriften, was anderes kann man in einem Koalitionsvertrag natürlich schlecht schreiben, aber unter diesen Überschriften lassen sich all diese Punkte eben auch subsumieren. Insofern ist die Hoffnung, dass es dort in die richtige Richtung geht.
Nun ist unter der alten Bundesregierung der erneuerbare Energieausbau massiv vorangetrieben worden, auch wegen der Gaskrise, wegen anderer externer Faktoren, die massiv gewirkt haben. Wie bewerten Sie das, was in den letzten dreieinhalb Jahren passiert ist?
Zuallererst muss ich sagen, ich bin ein großer Fan der Energiewende. Ich glaube, die Energiewende hat ein richtiges und vernünftiges Ziel, nämlich die Dekarbonisierung unseres Energiesystems. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass der Weg dorthin einer gewissen Überarbeitung bedarf. Wie anfangs schon gesagt, ist in den letzten Jahren sehr stark auf installierte Leistung incentiviert worden. Also je mehr Leistung ans Netz installiert wurde, desto besser. Und ich glaube, wir müssen jetzt auf einen Weg kommen, dass wir nicht nur auf installierte Leistung, sondern auf nutzbare Energie incentivieren. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir hier auf einem ganz guten Weg sind.
Ein anderes Schlagwort, das immer eine große Rolle spielt, ist die Digitalisierung. Die spielt auch im Netzausbau eine große Rolle. Was sind da die Maßnahmen, mit denen Sie dafür sorgen, dass das Netz stabiler ist?
Ja, wir investieren massiv in unsere Netzinfrastruktur, sowohl in die konventionelle Technik, aber gerade auch in die digitale Technik. Und die digitale Technik insbesondere auf den niedrigen Spannungsebenen, also der Niederspannung, der Mittelspannung, in der Hochspannung sind wir schon sehr digital.
Niederspannung ist vor Ort in meiner Straße.
Die Niederspannung ist quasi so die 30er-Zone und die Mittelspannung, wenn man so möchte, die 50er-Zone, genau vor Ort bei Ihnen in der Straße. Und was machen wir dort? Wir setzen digitale Ortsstationen ein. Das ist der Übergang von der 30er-Zone auf die 50er-Zone, wenn man so möchte. Dort setzen wir Sensoren ein und auch Aktoren, dass wir von Ferne schalten können, um den Netzzustand in nahezu Realtime zu erfassen. Und das machen wir sehr intensiv. Wir haben eine gewisse Vorreiterrolle hier in Deutschland. Wir haben derzeit über 1700 Messpunkte in diesen Ortsnetzstationen. Wir treiben den Smart Meter Rollout voran. Wir haben ca. 7000 intelligente Zähler, die uns auch Zustandsdaten vom Netz geben. Und aus dieser großen Anzahl an Informationen ziehen wir Rückschlüsse für A, unsere Planung, aber B, auch für den Realbetrieb, um das Netz bestmöglich und effizient auslasten zu können.
Und das heißt dann, dass der private Photovoltaikanlagenbesitzer runterreguliert wird, wenn zu viel Sonne scheint?
Das kann perspektivisch passieren. Es gibt dort bestimmte Möglichkeiten, auch gesetzliche Möglichkeiten, sowohl für die Einspeisung, Sie haben die privaten PV-Anlagen angesprochen, als auch für die Abnahmeseite, für die Lastseite, zum Beispiel Wallboxen, dass der Netzbetreiber dort die Möglichkeit hat, in kritischen Netzsituationen, ganz wichtig, nur in kritischen Netzsituationen, Dimmen zu regulieren. Das heißt, es wird runtergeregelt auf ein Maß, dass das Netz stabil bleibt und dass wir die Versorgung so auch dauerhaft sicherstellen können, gewährleisten können.
Das Thema Netzsicherheit spielt eine große Rolle. Wir hatten vor etwas mehr als einem Jahr den Anschlag auf dem Strommasten bei Tesla. Gibt immer wieder Diskussionen über die Resilienz, also die Sicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur, auch der elektrischen Infrastruktur, die ja immer wichtiger wird. Glauben Sie, dass Sie da gut aufgestellt sind?
Sie haben recht, das Thema Sicherheit spielt eine sehr große Rolle. Und sowohl die physische Sicherheit als auch die Cybersicherheit. Sie werden sicherlich verstehen, dass ich da jetzt nicht ins Detail gehe, aber das ist bei uns ein großes Thema und wir versuchen natürlich, unsere kritische Infrastruktur bestmöglich da zu schützen.
Wenn wir so viel Strom zu viel haben in Brandenburg, heißt das, dass das ein idealer Ort ist, um neue Rechenzentren anzusiedeln, die wahnsinnig viel Strom benötigen oder andere Industrie auch hier in der Region anzusiedeln, weil die Energieversorgung jederzeit gewährleistet werden kann?
Genau, das ist die andere Seite der Medaille, dass man mehr aus Netzsicht gesprochen Last, also Verbrauch, dann eben auch in diese Region heranzieht. Sie müssen aber an der richtigen Stelle sein, also aus Netzsicht an der richtigen Stelle. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wie gesagt, wir versorgen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Im Speckgürtel von Berlin sehen wir gerade eine massive Anfrage, auch nach neuen Last von neuen Bezugskunden. So viel, dass wir dort sehr gut auch hinschauen müssen, was das Netz eben dort noch hergibt. In anderen Regionen in unserem Versorgungsgebiet ist das noch nicht so. Also insofern, wenn man das etwas verteilen könnte, wäre das aus Netzsicht sehr positiv.
Also Sie wären für Rechenzentren in Eberswalde oder Fürstenwalde und nicht unbedingt im Speckgürtel?
Ja, Fürstenwalde ist schon noch fast Speckgürtel. Also wir haben aber durchaus Regionen, wenn man weiter in den Norden nach Brandenburg geht oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, die noch wesentlich ländlicher geprägt sind und in dem noch wesentlich mehr erneuerbaren Energien sind als der Speckgürtel. Ich sag mal, in einem Radius von rund 100 Kilometer um Berlin herum.
Herr Wittenberg, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Mit dem Vorstandsvorsitzenden der EDIS AG, Patrick Wittenberg, hat RBB-Redakteur Andreas Oppermann gesprochen.
RBB 24 Inforadio Kultur
mit Corinne Orlowski. Beim Brandenburgischen Staatsorchester ist die Stelle des Dirigenten frei. Der bisherige Chef und gleichzeitig künstlerische Leiter des Ensembles, Jörg-Peter Weigle, geht in den Ruhestand. Nun wird nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin gesucht. Ein aufwendiger Findungsprozess, den rbb-Kulturreporterin Eva Kirchner begleitet hat.
Schon vor gut 1,5 Jahren hat die Suche nach einem neuen Chefdirigenten bzw. Generalmusikdirektor für das Brandenburgische Staatsorchester begonnen. Mehr als 120 Bewerbungen aus aller Welt, unter anderem aus Indonesien, Russland, Italien, Griechenland und Deutschland, sind in Frankfurt eingegangen. Für Intendant Roland Ott ein sicheres Zeichen dafür, dass das Ensemble einen mehr als guten Ruf hat.
Durch diese Bewerbung, auch internationale Bewerbung, renommierte Bewerbung, jüngere Leute, also gestandene Kapellmeister, auch gemischt, Damen und Herren, also sind da wirklich sehr positiv angetan.
Doch nur 17 Bewerber haben es in die engere Auswahl geschafft und die mussten in den letzten Wochen und Monaten in Proben und in selbst arrangierten Konzerten nicht nur die Intendanz von sich überzeugen, sondern vor allem die 86 Musiker des renommierten Sinfonieorchesters. Und die haben hohe Erwartungen an ihre neue künstlerische Leitung, so Jung-Kun Kwak, erster Konzertmeister.
Musikalische Kompetenz und Führungsstärke natürlich und das Fingerspitzengefühl für viele Entscheidungen, die musikalisch natürlich ausschlaggebend sind.
In einer mehr als 4-stündigen Orchesterversammlung haben die Musiker darüber beraten, welche 5 Kandidaten in die letzte Auswahlrunde geschickt werden. Stimmberechtigt sind dabei alle 86 Musiker. Für Stefan Große-Beumann Solo-Kontrabass ein wichtiger Teil des Auswahlprozesses.
Weil es bindet jeden einzelnen Musiker ein und verpflichtet auch jeden einzelnen Musiker sehr konsequent und bewusst diese Entscheidung zu fällen.
Ja, eine Dirigentin wäre auch schön.
Ein verständlich lesbarer Dirigent fürs Orchester.
Leidenschaft natürlich.
Der auch für Frankfurt, sag ich mal, auch eine Meinung hat. Es müsste also eine Verbundenheit hergestellt werden.
Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt an der Oder ist auf der Suche nach einem neuen Chefdirigenten bzw. einer neuen Chefdirigentin. Eva Kirchner war bei der Tagung der Findungskommission dabei. Und das war die RBB 24 Inforadio Kultur.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Abend. Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat sich auf vorrangige Projekte bis zum Sommer geeinigt. Bundeskanzler Merz sagte, vor allem die Wirtschaft brauche Planungssicherheit. Aus dem Hauptstadtstudio, Sabine Henkel.
Die Energiekosten sollen gesenkt, steuerliche Abschreibungen möglich und Bürokratie abgebaut werden. Bis zum Sommer soll auch Geld aus dem schuldenfinanzierten Sondervermögen in Investitionen fließen. Das Ziel, bis Mitte des Jahres soll für jeden und jede spürbar werden, dass es mit Deutschland vorangeht. So hat es die Koalition aufgeschrieben.
Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Die Verteidigungsminister beider Länder haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung, so Merz.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Russland hat ein zweites direktes Gespräch mit der Ukraine vorgeschlagen. Laut Außenminister Lavrov soll das Treffen am Montag erneut in Istanbul stattfinden. Die russische Delegation wolle Kiew dabei ihre Position zu den Grundursachen der Krise darlegen, sagte er. Das ukrainische Verteidigungsministerium erklärte, dass zunächst die Bedingungen für ein weiteres Treffen klar sein müssten. Bei einer Razzia in Polen sind 5 Mitglieder einer Autoschieberbande festgenommen worden. Sie sollen 83 Fahrzeuge in Berlin gestohlen und nach Polen gebracht haben. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf fast 2 Millionen Euro. In Polen seien die Autos meistens in dafür eingerichteten Werkstätten zerlegt worden. Die Berliner Stadtwerke streichen die nächtlichen Blockiergebühren an ihren Ladesäulen für E-Autos. Zum 1. Juli sollen die Extrakosten abgeschafft werden. Das teilte das Unternehmen mit. Wer sein E-Auto künftig zum Beispiel um 20 Uhr anschließt und um 6 Uhr morgens abholt, zahlt nur noch den geladenen Ökostrom. Bisher mussten Autofahrer an den Ladepunkten der Stadtwerke 2 Cent pro Minute bezahlen, wenn die Autos länger als 4 Stunden angeschlossen waren. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin.